Sich der eine oder andere fragt, warum sich meine Gesichtsfarbe verändert hat, hat damit zu tun, wir waren gestern im Hauberg und mit zunehmender Versteppung meines Haupthaares hat die Sonne einen relativ ungehinderten Zugang zu meinen Hautpartien. Das führt dann zu extremen Verfärbungen in relativ kurzer Zeit. Ansonsten habe ich keinen Bluthochdruck und nichts dergleichen, was einen sorgen müsste. Ist so eine Sache, die man immer wieder hört, wenn Leute in meiner Altersregion vorstoßen oder darüber hinaus schon verortet sind. Die Zeit vergeht immer schneller. Reinhard May bringt das so klassisch. Ich habe immer öfter Geburtstag. Ja, weil das so ist, ist auch die nachösterliche Zeit schon die vorweihnachtliche Zeit. Und deshalb passt das ganz gut, dass ich heute mal einen Text als Ausgangstext nehme, ein typischer weihnachtlicher Text. Jesus ist geboren, die Hirten waren bei ihm, die Magier aus dem Morgenlande, und er wird im Tempel dargebracht nach 8 Tagen. Und da steht folgende Geschichte: Lukas 2 von Vers 25 ab. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, dass die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Der Vater und die Mutter Jesu wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über dieses Kind gesagt hatte. Als ich diesen Text so in dieser Vorweihnachtszeit nochmal durchgelesen habe, bin ich genau an diesem letzten Satz hängen geblieben. Josef und Maria wunderten sich über das, was Simeon über Jesus gesagt hatte. Meine Frage war, warum um Himmels Willen wundern die sich darüber? War das was Neues für die? Nö, das war eigentlich das 4. oder 5. Mal, ich habe es nicht genau durchgezählt, aber die ganze Geburt, Empfängnis, Ankündigung, Empfängnis, Geburt Jesu ist umgeben von extrem wunderhaftem Handeln Gottes. Es hagelt nur so von Übernatürlichkeit. Und Maria war mittendrin. Maria war mittendrin. Sie wurde als eine Frau, die nie mit einem Mann geschlafen hat, schwanger. Das war nicht nur eine Ankündigung, sie wurde tatsächlich schwanger. Ihre Verwandte Elisabeth, in einem Alter, wo man nicht mehr schwanger wird, wurde sie schwanger als Ankündigung einer Folge dessen, was Gott tun wird. Und es gab enge Verbindungen zwischen diesen beiden Geschehen. Das Kind wird geboren, es kommen Hirten, die bringen eine Hammerbotschaft. Da kommen Magier aus dem Morgenland, sie bringen eine unglaubliche Botschaft über diesem Kind. Es war also wirklich nichts Neues, was sie je gehört haben. Warum wundern sie sich darüber? Warum sagen sie nicht, Herr, ich danke dir für die Bestätigung dessen, was du schon 4-mal gesagt hast. Ich habe es kapiert. Hättest du dir sparen können, ich hatte es schon am 2. Mal kapiert, aber okay, das ist eben deine Gründlichkeit. Das ist das Thema von heute. Warum wundern Sie sich über etwas, was Sie doch längst kannten? Was Ihnen doch nicht nur in der schriftlichen Botschaft mitgeteilt wurde, sondern gespickt mit Übernatürlichkeiten. Man würde doch sagen, wer sowas erlebt, der vergisst das doch nicht mehr. Das ist doch Zentrum seines Lebens, oder? Wird dir das passiert? Sehen wir uns nicht nach Wunder, damit wir auch glauben, oder weil wir meinen, das wird unseren Glauben nach vorne bringen? So hammerharte Bestätigungen, wer wünscht sich die nicht? Warum um Himmels Willen dieses Wundern darüber. Und es ist auch nicht so, dass Maria die Dinge vorher erlebt hätte und das hat jetzt nichts bei ihr an Auswirkungen gehabt. Im Vers 19, das ist nachdem die Hirten gegangen sind und sie dann alleine sind mit dem Kind in der Krippe, da heißt es, Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Das heißt, da war eine Beschäftigung mit diesem Thema, das war eine immer wieder, heißt eine intensive Beschäftigung und trotzdem die Botschaft von Simeon wie zum ersten Mal gehört. Sie wundern sich darüber. Keine Vertiefung, nee. Sie wundern sich, wie zum ersten Mal gehört. Dieses Nachdenken von Maria, dieses intensive Nachdenken von Maria über göttliche Offenbarung hat offensichtlich nicht oder war offensichtlich nicht der Zugang zu einer Dimension, wo sich Glaube und Hingabe zu Jesus entscheidet. Das war ein intellektuelles Bearbeiten eines Geschehens. Das ist in Ordnung. Mehr können wir auch nicht. Aber es war nicht mehr. Und es war nicht genug, um es zu einer inneren Herzensgewissheit werden zu lassen. Und das ist das Entscheidende. Innere Herzensgewissheit. Und das nennt das Wort Gottes Glauben. Nicht eine intellektuelle Bejahung. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht Glaube. Und darum soll es mir heute Morgen gehen, um die Notwendigkeit, dass Gott offenbart. Wir haben ein Projekt vor uns, Leben für meine Freunde. Das alles wird verpuffen, wirkungslos, relativ wirkungslos, wenn uns nicht eine Sache klar ist. Und das ist das Thema, das hat der Stefan letzte Woche angerissen. Mir lag es einfach auf dem Herzen, das nochmal zu bringen, zu vertiefen, weil ich es für extrem zentral halte für Fruchtbarkeit, geistliche Fruchtbarkeit einer Gemeinde. Die Notwendigkeit, dass Gott offenbart und die Unersetzbarkeit göttlicher Offenbarung, egal was wir auf die Beine stellen. Ich möchte das in zwei Bereichen etwas bearbeiten. Erst einmal über die Notwendigkeit der Offenbarung, wenn wir Zeugnis geben. Wenn du mit Menschen über Jesus redest, die Jesus nicht kennen. Wenn wir als Gemeinde vielleicht zunehmend auf die Straße gehen oder wie auch immer sich die Aktivitäten äußern mögen, dann müssen wir eines wissen. Ich möchte uns ein Wort dazu vorlesen aus 1. Korinther 2, Vers 14. Der Mensch kann von sich aus mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten, bedeutet, wenn du mit jemand über Jesus redest und du appellierst, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst, haltungsmäßig an seine natürlichen Fähigkeiten, an seine Denkfähigkeit, an seine Logikfähigkeit, dann greifen wir viel zu kurz. Denn der natürliche Mensch, dein Gegenüber, dein Nachbar, dein Kollege, dein Mitstudent, wer auch immer, der Jesus nicht kennt, ist nicht in der Lage, natürlicherweise ihn zu erkennen. Das braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Da ist all unser Bemühen von vornherein extrem limitiert. Nicht überflüssig, aber sehr limitiert. Das ist, wie wenn das, ich habe eben Ralf gefragt, die Dinge heißen Google Maps, kennt ihr natürlich viel besser wie ich. Da kann man dann sehr detailliert bis in die Gernsdorfer Straße 27, wer meint, wie ich wohne, der kann sich das da angucken. Das sind sehr detaillierte Sachen. Und das kann man vielleicht, weil uns das als Beispiel zugänglich ist, das ist, wie wenn du mit Google Maps die Gernsdorfer Straße 27 suchst und du findest nur Gernsdorf und Schluss. Und detaillierter kommt es einfach nicht. Oder du suchst die Stadt Köln und du findest nur Deutschland. Detaillierter kommt es nicht. Jede tiefere Erkenntnis, außer der, dass Gott der Schöpfer ist, das sagt uns der Römerbrief. Das können wir. Dazu reicht unser Denkvermögen. Und das sagt alles über unser Denkvermögen, dass diese einfache Wahrheit heute schon komplett auf den Kopf gestellt wird, aber anderes Thema. außer der Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt, sind wir nicht in der Lage, detaillierte Erkenntnisse und damit detaillierte Aussagen über das Wesen und die Wirklichkeiten und Sphären Gottes zu sagen. Wenn wir es tun, reden wir ohne Offenbarung wie ein Maulwurf, der von der Sonne spricht, relativ ohne Kenntnis. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Wenn wir Menschen gegenüberstehen, sie sind blind für das, was dir auf dem Herzen brennt. Nimm das zur Kenntnis. Sie sind blind. Werde nicht wütend über sie. Ich weiß, wovon ich rede. Alles sinnlos. Sie sind blind. Und du warst früher auch blind, bevor der Geist Gottes dich ins Reich Gottes gezogen hat. Das ist deswegen so. Johannes 8, eines der schauerlichsten Worte im ganzen Neuen Testament. Da sagt Jesus in Disput mit den Juden, als sie sich auf ihre jüdische Abstammung, auf Abraham berufen und daraus einen besonderen Zugang zu Gott ableiten, da sagt er folgendes entsetzliche Wort, Johannes 8, ich will euch sagen, weshalb ihr mich nicht versteht, weil ihr meine Worte überhaupt nicht hören könnt. Natürlich, die Schallwellen, der physische Vorgang des Hörens, na klar. Aber die Botschaft, was das heißt, kein Zugang. Und warum nicht? Denn ihr seid Kinder des Teufels. Ist das so? Sehen wir das so? Ist das unser Weltbild? Ist das unser Weltbild, wenn wir mit Menschen sprechen, die Jesus nicht kennen, dass sie Kinder des Teufels sind? Da kommt kein Schwefel aus ihren Nasenlöchern. Nein, geistlich sind sie tot für Gott. Und weil es keine X-Reiche gibt, sondern genau zwei, Licht und Finsternis, ist dieses Todsein für Gott, bringt sie unter die Vaterschaft Satans. Das ist die Wahrheit. Und mit diesem geistlichen Zustand haben wir es zu tun, wenn wir Zeugnis geben. Wenn wir als Gemeinde nach außen gehen wollen, das müssen wir wissen. Das entscheidet alles, wie wir diese Themen angehen. Ob wir da hemdsärmlich dran gehen oder vielleicht eher auf den Knien. Ich möchte euch mal, oder noch ein Punkt dabei, ich bin selber jemand, ich bin damals, mein Weg zu Gott war eher ein intellektueller Weg. Gott hat mich mit vielen Themen beschäftigt und habe dann irgendwann gemerkt, es ist ziemlich vernünftig, das Ganze zu glauben. Und dann kamen aber auch so Sachen wie Sündenerkenntnis dazu, aber mein Weg war dieser und bis heute mache ich das gerne. Ich setze mich bis heute sehr gerne mit Denkströmungen in der Welt auseinander und gucke, wie wird gedacht, warum wird wie gedacht und wo ist der Zugang zu diesen Gedanken. Das ist das eine und ich finde es auch gut, wenn man intellektuelle Hürden beseitigt, soweit das geht. Ja, das ist der ganze Bereich historische Forschung, Evolution, Schöpfung, da kann man viel mit Intellekt arbeiten. Aber die besten Argumente, die geschliffenste Logikkette ersetzt nicht Offenbarung, ist bestenfalls ein Werkzeug der Offenbarung. Ich möchte euch eine kleine Episode aus meinem Leben erzählen. Ich hatte eine Arbeitskollegin und wie das so war, ich habe immer von Jesus erzählt und sie war eigentlich offen dafür. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und erklärt. Und ich konnte nicht verstehen, warum diese Frau sich nicht bekehrt. Hat mich genervt, deswegen hatte ich das eben angebracht. Fand mich auch ein bisschen in meiner Vernunft beleidigt, muss ich sagen. Das war völlig albern, aber so bin ich halt schon mal. Und sie wurde und wurde nicht gläubig. Ich konnte das noch so klasse und wirklich schlüssig erklären, nichts zu machen. Sie guckte mich, war willig, ja, aber... Und dann kamen die Gedanken, wie wäre es denn, Gregor, wenn du mal mehr betest, wie redest? Dreh doch mal das Verhältnis einfach um. Und ich habe längere Zeit für sie gebeten, sie hatte eine dermaßen emotionale, wirklich extrem intensive Wiedergeburt und Bekehrung. Das war auch, entsprach auch ihrem Naturell. Ich bewegte mich auf einer Schiene, die ihr gar nicht so entsprach. Das war aber das, was ich eben so drauf hatte und was ich gut beherrschte, relativ gut. Und sie hat eine wirklich tiefe, intensive Beziehung zu Jesus, die seitdem auch solange ich ihren Lebensweg begleiten und beobachten konnte, stabil geblieben ist. Aber die Erfahrung war die, Gregor, lass das mal alles sein, das ist, ich sage nicht, dass das unwichtig ist, aber wenn wir glauben, es sind unsere Gedanken, es ist unser Eifer, es sind die Beispiele, die wir haben, die Leute zu Jesus bringen, dann irren wir, dann ist das einfach nur Hochmut. Nein, bei Wiedergeburt, bei Umkehr geht es um Dimensionen, die sind für uns nicht zugänglich. Das ist wie wenn du mein Haus suchst, du siehst nur Gernsdorf. Zugang zum Herzen der Menschen hat nur Gott. Und das ist gut so. Das schützt die Menschen vor Manipulation, vor böser Vergewaltigung. Was wir machen können, ist, uns als Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, aber bitte mit diesem Horizont. Es braucht das Reden des Heiligen Geistes in das Herz eines Menschen, damit dieser umkehren kann. Und das macht, finde ich so schön, das macht das Wirken des Heiligen Geistes so unabhängig von der jeweiligen Intelligenz oder nicht ausgeprägten oder mehr ausgeprägten Intelligenz von Christen. Nein. So wichtig ist das alles nicht, das ist nicht unwichtig, aber entscheidend ist, dass der Heilige Geist dabei ist. Sonst sagen wir bestenfalls nichts Verkehrtes, aber es wird keinen Menschen in das Reich Gottes ziehen. Man hört heute immer wieder, dass Jesus sich vielen Menschen im muslimischen Bereich durch Träume, durch Visionen offenbart. Aber er offenbart sich, die Mittel, die er braucht, sind 1001. Die sind auch so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Meine Kollegin damals brauchte damals nicht den intellektuellen Weg. Nein, für sie war das, sie war anders. Das war nicht ihre Welt, ihre Prägung, völlig wertfrei, völlig einfach nur anders. Nicht besser, nicht schlechter, einfach nur anders. Und so gibt es viele, viele Wege, weil eben Gott eine Sehnsucht hat nach Menschen, hat er auch Wege, die wir überhaupt nicht kennen. Und deshalb sollten wir uns selber nicht so festlegen, auf welchen Wegen denn Gott nun arbeitet oder nicht arbeitet. Was für ein Hochmut. Was für eine Kenntnis über Gott, die wir nicht haben und nicht haben können. Er liebt die Leute bis zum Kreuz, nicht nur dich, sondern jeden. Und er hat Wege, jedem zu begegnen. Und wenn es durch Träume und Visionen ist, die in der islamischen Welt geschehen, die auch bei uns geschehen können, wir sind aber theologisch nicht so offen für diese Dinge, das läuft bei uns eher über Predigt und Wort. Wobei ich das als eine Verarmung finde, um das ganz klar zu sagen. Aber ist mal egal. Aber lasst uns das wissen, im Umgang mit Nichtgläubigen, sie sind blind. Sie sind Kinder Satans, sagt Jesus. Also stoß dich nicht an meine Formulierung, leg dich mit dem Herrn an, wenn du das nicht so sehen möchtest oder kannst oder wie auch immer. Und das erfordert von uns ganz andere Werkzeuge, nämlich das Werkzeug der Offenbarung. Und da kommt es nicht so sehr auf deine Redeweisheit an, ob du vielleicht stotterst und da denkst du, oh, das ist was für ein Zeugnis, ich habe da rumgehammelt, habe Worte gesucht, kann doch nie was werden. Wie kommst du darauf? Es kommt nicht auf deine Redefähigkeit drauf an, es kommt darauf an, dass du das Zeugnis gibst. Und der Heilige Geist ist der Transporteur, nicht deine geschliffene Rhetorik, nicht deine Intelligenz. Nein, das Wirken des Geistes ist der Weg zum Herzen eines Menschen. Und gnädig wie Gott ist, benutzt er uns dann. Ja, aber das ist nur der zweite Schritt. Gut, das war die Notwendigkeit der Offenbarung im Zeugnis geben vor nicht erlösten Menschen. Und lass uns das bitte bedenken, wenn wir in diese Aktion eingehen. Sag mal so, wenn das Verhältnis so ist, dass wir 90% aktiv sind und 10% beten, würde ich sagen, das ist ein schlechtes Verhältnis. Denn Offenbarung ist nicht das Werk unseres Tuns, sondern das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt möchte ich noch einen Punkt bringen über die Notwendigkeit von Offenbarung im Gemeindeleben. Das ist nicht so, wenn Gott sich uns einmal offenbart hat und wir sind gläubig geworden, dass wir dann mit einem Automatismus auf einer Welle und einem Fluss der Offenbarung leben. Nein, das ist ganz anders. Wenn man das Neue Testament nicht ideologisch, ungeschminkt liest, dann gibt es im Neuen Testament Stillstand und Rückgang ohne Ende. Trotz Anfangsoffenbarung, die in die Neugeburt geführt hat. Das bedeutet auch für das Gemeindeleben, ist die Notwendigkeit von immer wieder kommender Offenbarung durch den Heiligen Geist extrem wichtig. Sie entscheidet wesentlich über die geistliche Qualität unserer Gemeinde. Dazu zwei Worte, Kolosser 1, Vers 9. Nachdem wir gehört haben, dass ihr euch bekehrt habt, haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und Gott darum zu bitten, dass ihr seinen Willen erkennt und sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt. Paulus bittet also darum, dass sie Jesus tiefer erkennen und dass sie mit Erkenntnis seines Willens erfüllt werden, mit Weisheit und Einsicht in seine Person, in sein Wesen. Es kann also sein, dass man gläubig ist und all das findet nicht statt. Möglich. Epheser 1, 17 bis 19. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, damit ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Er öffne euch die Augen, das ist damit gemeint. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht. Heißt in Umkehrung, wenn ihr euch nicht die Augen öffnet, damit ihr seht, seht ihr nicht. Seht ihr nicht und gelangweiligt rauscht das Zusammensein der Kinder Gottes an uns vorüber. Das bedeutet, dass für ein geistlich gesundes, inspirierendes, heilendes Gemeindeleben es unverzichtbar vor allem anderen wichtig ist, dass der Heilige Geist die Herrlichkeit Jesu in der Gemeinde manifestieren kann, offenbaren kann. Dafür gibt es den ganzen Katalog der geistlichen Gaben, alles nicht das Thema von heute, aber das sind Wege, die Gott gewählt hat, um sich seinem Volk mitzuteilen. Wenn wir eigenmächtig auf diese Wege verzichten, verzichten wir auf wesentliche Bereiche der Offenbarungsmöglichkeiten. Sollte man gut überlegen, was man da denkt und nicht denkt. Wenn es darum geht, in eine tiefere Erkenntnis Jesu zu finden, wenn es darum geht, in eine brennendere Liebe, in eine größere Leidensbereitschaft, Leidensfähigkeit zu kommen, dann hängt das wesentlich vom Level der Offenbarung ab. Je tiefer der Offenbarungsgrad, desto weniger Liebe zu Jesus und je höher der Offenbarungsgrad, desto leidenschaftlicher werden wir sein. Und dann ist Jesus das Thema Nummer eins. Dann ist es so, dass wir wirklich nach dem Reich Gottes trachten. Aber das hängt ab von Offenbarung. Das ist nicht einfach so für uns zugänglich. Es ist ein Hochmut zu glauben, jetzt reiß ich mich zusammen. Kannst du reißen, so viel du willst. Das reißt dich auch immer auseinander, glaub mir. Nein, das ist zuerst eine Frage, dass Gott sich offenbart. Das ist notwendig, dass die Gemeinde um ihre Armut weiß. Es ist absolut notwendig, dass die Gemeinde weiß, wir sind ohne Offenbarung arme Schlucker. Wir greifen auf Methoden, Rezepte, die sich irgendwo bewährt haben, zurück und wollen das dann eins zu eins übersetzen. Woher wissen wir, dass diese Methoden und Rezepte unsere sind? Gott ist ein absoluter origineller Schöpfer. Es gibt keine zwei Blätter in der Natur, die gleich sind. Keine zwei Fingerabdrücke, die gleich sind. Warum um Himmels Willen müssen die Gemeinden die gleichen Wege gehen? Das heißt nicht, dass man nicht lernen kann, dass man nicht gucken kann. Aber die erste Frage muss sein, Herr, was sind deine Wege für uns? Nicht, was hat wo geklappt? Das kann man sich anschauen. Versteht es nicht falsch. Aber wir sind eine Originalgemeinde. Wir sind nicht die Kopie von irgendwem. Und damit sind auch seine Wege für uns nicht Kopien von irgendeiner Gemeinde, sondern sie haben immer etwas Originelles an sich. Das ist wichtig zu sehen, glaube ich. Nochmal, ich kann hier predigen, bis mir der Mund fusselig ist. Irgendjemand von euch kann predigen. Wir können Appelle starten, wir können Seminare, alles okay, alles nicht verkehrt und alles sinnlos, wenn es nicht durchschwängert ist vom Wirken des Heiligen Geistes. Offenbarung. Predigt, wenn es gut ist, kann es ein Werkzeug des Heiligen Geistes sein. Wenn nicht, habe ich euch 30 Minuten eurer Zeit gestohlen. So einfach sind die Dinge. Und so ist das bei allem, was im Reich Gottes läuft. Das bedeutet, die Gemeinde muss ein Flehen haben um Offenbarung. Diese Wasser, die Ströme des Wassers aus auf dieses dürre Land. Was für ein dürres Land? Sind wir ein dürres Land? Echt? Man kann sich da gewaltig täuschen. Ich möchte kurz von einer Gemeinde lesen, die sich da gewaltig getäuscht hat. Offenbarung 3, das ist eine von den 7 Gemeinden, die der Herr Jesus anschreibt. Da heißt es: Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes, ich weiß alles, was du tust. Ich weiß alles, was du tust. Jesus weiß alles, was wir tun. Er weiß, wo wir stehen. Warum? Weil er unser Haupt ist. Ich weiß alles, was du tust. Man sagt von euch. Man sagt, das heißt, sie hatten ein Zeugnis in den umliegenden Gemeinden. Man sagt von euch, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid. Man sagt von uns, dass wir im Reigen der FEGs im Siegerland vielleicht eine lebendige Gemeinde sind. Man sagt von uns, das ist unwichtig, was man sagt. Ich aber sage euch, ihr seid tot. Das ist wichtig. Das Urteil Jesu. Und da ist eine Gemeinde, da klappt's, da läuft's, da geht's vielleicht um Verbesserung von Mechanismen, um noch bessere Absprachen, aber ansonsten auch das Zeugnis der umliegenden Gemeinden. Top-Gemeinde, sagt was aus über die umliegenden Gemeinden. Auch. Und Jesus sagt, nee Leute, nicht Top-Gemeinde, ihr seid geistlich tot. Sind ihr bereit, diese Dinge aus dem Mund Jesu zu hören? Es ist wichtig. Sie hatten kein Bewusstsein mehr für ihre Armut. Sie waren reich. Klappt alles. Super Zeugnis. Irgendwann glaubt man das auch noch. Und Jesus hat ein völlig anderes Bild dieser Gemeinde. Wie kam das zu einer solchen Diskrepanz? Wie kann es zu einer so Unterschiedlichkeit der Einschätzung kommen vom gleichen Sachverhalt? Weil Jesus der ist, der nicht auf die Kulissen schaut, die vielleicht funktionieren, sondern er schaut auf das Herz der Gemeinde, und es war keine anbetende Gemeinde mehr. Es war keine Gemeinde mehr, die Jesus lieb hat, sondern die funktionierte und die an der Verbesserung ihrer Abläufe arbeitet, damit es noch besser läuft. Aber es war nicht mehr eine Gemeinde. Sonst wäre Jesus nie zu so einem krassen Urteil gekommen, in der das Wichtigste ist, nämlich Liebe zu Jesus, Anbetung Gottes. Das ist der große Unterschied zu anderen Religionen. Wir lieben Jesus und wir beten Gott tatsächlich an und nicht unsere Wege zu ihm, sondern ihn. Und das war in dieser Gemeinde nicht mehr da, weil die Offenbarung der eigenen Sünde fehlte. Und wenn die Offenbarung meiner Sünde fehlt, ich kann mir auch selber nicht einreden, ich bin sündig, ja, das mag ja sein. Aber dass es mich erschreckt, dass es mich zur Umkehr bringt, zum Weinen über mich selber, das ist etwas, was ich nicht machen kann. Ich kann enttäuscht sein von meiner Disziplinlosigkeit. Ja, das hat aber alles nichts damit zu tun, wie das ist, wenn Gott dir zeigt, wer du bist und wer du nicht bist. Und wenn eine Gemeinde keinen Raum mehr hat, dass der Heilige Geist mit ihr über ihre Sünden reden kann, dann gibt es keinen Raum mehr zur Liebe und keinen Raum mehr zur Anbetung. Dann ist es Religion und nicht mehr Nachfolge. Da bleibt nur noch der Selbstbetrug, wir sind reich. Deshalb ist es so notwendig, dass wir um Offenbarung flehen, dass Gott uns aus unseren Täuschungen herausholt. Das wird nur echt, wenn er mit uns reden kann. Also wir haben, ein Christsein ist ja nicht, wir beachten bestimmte ethische Regeln, wir haben im Sommer etwas mehr Klamotten am Leib. Das ist doch kein Christsein, das ist doch albern. Christsein heißt, ich habe eine personale Beziehung zu Jesus. Eine Gemeinde hat eine personale Beziehung zu ihrem Haupt, und aus dieser Beziehung wird mein Leben gespeist, wird Gemeindeleben gespeist. So kann man sich täuschen, wenn man anfängt, an die eigene Cleverness und an die eigene geistliche Reife zu glauben. Wir sind immer arm. Das hat Luther gesagt, und das war eine seiner zentralen richtigen Erkenntnisse. Ich bin ein Bettler. Das ist wohl wahr. Und wohl der Gemeinde, die bereit ist, ihren Bettelstatus vor Gott ungeschminkt zu akzeptieren. Gut, das war jetzt der Punkt, die über die Notwendigkeit von göttlicher Offenbarung im Gemeindeleben. Kommen wir zum Schluss. Apostelgeschichte 6. Das ist die Szenerie, wo die Gemeinde wächst und es gab ja auch Lebensmittelverteilung, all diese Dinge. Und da gab es im Rahmen der Lebensmittelverteilung gab es ein paar Holprigkeiten, da wurden Leute übersehen und es gab Zoff in der Gemeinde. Und das haben dann die Apostel mitgekriegt und jetzt war eine Lösung gefragt. Mich begeistert die Lösung, die die Apostel vorgeschlagen haben. Die lautet wie folgt. Also sie setzen, sie sagen, Leute, sucht euch Leute aus, die das können. Sucht euch gute Geister, auch dafür, Geist erfüllt nicht organisationsfähige, sondern Geist erfüllt, interessant. Ne? Das schließt das Organisationstalent nicht aus, aber ist keine Voraussetzung. Also die Apostel sagen, sucht euch Leute aus, denen ihr vertraut, die es drauf haben, die im Gehorsam gegenüber zu Jesus leben. Warum irgendwelche Leute, warum nicht sie selber? Es ging immerhin um Streit in der Gemeinde. Wir selbst aber werden uns weiterhin auf das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren. So sprechen geistliche Leiter. Wir werden uns auf das Gebet konzentrieren. Warum? Weil die konfliktscheu? Nein, sie wussten, wenn der Strom der Offenbarung weiterfließen soll, und nur das unterscheidet uns vom Judentum, wenn dieser Strom weiterfließen soll, dann muss der geistlich freigearbeitet werden. Dann brauchen wir Leute, die dafür freigesetzt sind, die geistlichen Räume frei zu machen für Offenbarung. Gebet nennt sich so etwas. Und da haben die Apostel gesagt, das ist unser Ding. Nicht, weil die elitär waren, nee, das war ihre Aufgabe, Punkt. So unspektakulär war es. Und das war nicht unbedingt zu ersetzen. Was will ich damit sagen? Wir müssen nicht, Offenbarung ist nicht verfügbar, das stimmt. Ist nicht verfügbar. Aber man muss auch nicht hilflos warten. Es gibt die Möglichkeit, dass man betet. Paulus hat gesagt, ich beuge meine Knie, damit Gott sich euch offenbart. Und hier sehen wir, dass die Apostel diese Versuchung, umtriebig zu werden, aktiv zu werden, dass sie diese Versuchung erkannt und ihr widerstanden haben. Und sie haben gesagt, das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben. Und alles irdische Tun einer Gemeinde ist Ausfluss vom geistlichen Kampf, von einem Gebetskampf, damit Offenbarung geschieht. Wenn die Gemeinde ihre einzigartige Ausstrahlung behalten wollte, die sie in dieser Zeit noch hatte, dann hing das ganz stark damit zusammen, dass die Leiter dieser Gemeinde den Kampf, den geistlichen Raum über der Gemeinde im Gebet freigearbeitet haben, dass der Geist Gottes Freiraum bekam, für Offenbarung. Es gibt einen sogenannten König der Prediger, der Charles Haddon Spurgeon, vorletzten Jahrhundert gelebt. Ein Mann, dessen Predigten damals schon weltweit, E-Mails gab es noch nicht, aber es wurde verkabelt, wurde per Morse, keine Ahnung. Auf jeden Fall gingen die Predigten weltweit rum. Warum? Weil er was zu sagen hatte. Erstens. Und zweitens, weil die Verkündigung Auswirkungen hatte. Da geschah Offenbarung. Dieser Spurgeon sagte einmal, ich würde nicht auf die Kanzel gehen, wenn ich nicht wüsste, dass in dem und dem Raum die und die Leute auf den Knien liegen und beten. Es gibt keine einzige Biografie über einen dieser Beter. Keine. Da ist noch nicht mal ein Name überliefert. Überliefert ist nur der Name Spurgeon. Wie wir Menschen, auch wir Christen, so sind. Ja, den Spurgeon kennen wir alle. Aber die namenlosen Beter, die Vollmacht hineingebetet haben in diese Predigt, die kennt kein Mensch mehr. Stimmt nicht ganz. Gott kennt sie. Gott kennt sie. Und er kennt ihre Biografien und wir werden uns vielleicht wundern, wenn die Bücher Gottes aufgetan werden, was da für Urteile kommen, für Einschätzungen, werden wir niemals so vielleicht ausgesprochen. Gott kannte nicht nur den Spurgeon, Gott kannte all die Leute, die seine Vollmacht freigepowert haben, weil sie die ganze Zeit der Predigt auf den Knien lagen. Unspektakulär, hat keiner gemerkt, außer Spurgeon, der wusste das schon. Wenn er clever war, hat das gemerkt. Für alle, die nicht wissen oder noch nicht ihre Begabung kennen, noch nicht wissen, wie sie in der Gemeinde mitarbeiten können. Für alle die unter uns, die älter werden, Ralf hat es eben im Gebet thematisiert, die nicht mehr so am Gemeindeleben teilnehmen können, wisst ihr, wie schmerzhaft sowas sein kann? Ein Leben lang mit Herzblut in der Gemeinde und auf einmal, du bist morgens zu müde, die Knochen machen nicht mit, fühlst dich so draußen vor, irgendeine Ahnung, wie sich das anfühlt? Ich habe noch keine, weil ich noch nicht so weit bin, aber ich vermute mal, das ist eine tränenreiche Sache. Und man kann sich sehr nutzlos fühlen. Aber ihr lieben Geschwister, die ihr damit zu tun habt, es gibt nichts Wichtigeres, als das zu tun, was die Leute taten, die hinter Spurgeon standen. Wenn das, was ich hier tue, was irgendwer, was der Uli irgendwo macht, wenn das einen geistlichen Nährwert haben soll, dann ist es nicht die Rede gewandert vom Uli oder von irgendwem. Nee, dann ist das denen zuzuschreiben, die auf den Knien liegen. Natürlich auch, ein Uli muss sich zur Verfügung stellen, ich oder egal wer, Ralf als Ältester, man muss sich zur Verfügung stellen. Aber es kommt wesentlich darauf an, und da möchte ich euch Mut machen, all die, die noch nicht wissen, was sie hier tun sollen. Wir haben eine Schwester, die ist mittlerweile verstorben, die hat jeden Tag die ganze Gemeinde rauf und runter gebetet. Ich will nicht wissen, was das mal ist und was das mal alles an Frucht zeitigen wird, wenn Gott seine Bücher öffnen wird. Und ich möchte euch Mut machen. Nutzt die Zeit, wenn ihr vielleicht nicht mehr kommen könnt, wenn ihr das jetzt gleich hört auf einer CD, und betet für diese Gemeinde. Betet für uns. Wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen den Fluss der Offenbarung Gottes, und das hat sehr viel damit zu tun, dass für diese Dinge gebetet wird. Ihr seid nicht unwichtig, ihr seid nicht überflüssig, sondern ihr seid vielleicht wichtiger als meine Predigt hier. Psalm 119. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Öffne mir die Augen, das ist altes Testament, aber das Thema Offenbarung. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält, sonst ist das nur Gesetz erdrückend. Aber wenn ich die Wunder erkenne, dann wird das zu einer brillanten Schönheit. Und für die, die das im Gebet tragen wollen, ich lese uns einfach nochmal diesen Text aus dem Epheser vor. Nehmt es als Inhalt eures Gebetes. Man kann aus diesen Dingen, das kann man umschreiben, dass es ein persönliches Gebet wird. Paulus schreibt im Epheser 1, 17 bis 19, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, damit ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle warten, die an Christus glauben. Dieses Gebet kann man sich zu eigen machen. Wenn du nicht weißt, was du für die Gemeinde beten sollst, für Leitung, für was weiß ich, das hier ist nie falsch. Das ist immer durchdrungen von der Sehnsucht, vom Willen des Heiligen Geistes. Und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde werden und sind und bleiben, die um die Notwendigkeit der Offenbarung weiß und die sich auch die Schwerpunkte nicht verrücken lässt. Offenbarung muss jedem Tun vorausgehen.